Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Ausgabe des neuen Podcast-Ablegers Thunerts Thema. Heute möchte ich mit gleich zwei Gästen über eine Thematik sprechen, die in der letzten Woche schon kurz durchgeklungen ist. Die Übernahme von TV-Sendern durch größere Unternehmen, um Synergien für höhere Einnahmen zu generieren. Geschehen ist genau das vor einiger Zeit mit der deutschen Sendergruppe ProSiebenSat.1, die vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe geschluckt wurde. Doch neben möglichen Sparmaßnahmen stellt sich hier auch die Frage nach politischer Einflussnahme. Gesprochen habe ich darüber zum einen mit Italien-Korrespondentin Virginia Kirst und zum anderen mit Mika Beuster vom Deutschen Journalistenverband.
Ja, um zu verstehen, wohin Berlusconi mit ProSiebenSat.1 vielleicht will, lohnt es sich, dahin zu schauen, wo er herkommt, also nach Italien. Und von dort aus zugeschaltet ist mir jetzt die Italien-Korrespondentin vom Handelsblatt Virginia Kirst. Hallo.
Hallo, hallo Mario.
Bei uns hat ja die Übernahme von MFE, das geführt wird von Pier Silvio Berlusconi, dem Sohn von Silvio Berlusconi, für einen großen medialen Aufschlag gesorgt. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, wie das in Italien war? Wurde da darüber berichtet? War das dort ein großes Thema oder hat man das eigentlich mehr oder weniger beiläufig zur Kenntnis genommen?
Also in der breiten Bevölkerung ist das nicht so angekommen, wie das in Deutschland der Fall ist, weil die breite Bevölkerung sich dafür nicht so interessiert. Bei Menschen, die wirtschaftsinteressiert sind, ist das durchaus angekommen, denke ich, weil die Italiener immer daran interessiert sind, wenn ein italienisches Unternehmen ein ausländisches übernimmt. Und besonders schön ist das für die Italiener natürlich, wenn ein italienisches Unternehmen ein deutsches übernimmt, weil die Deutschen in Italien ja oft so ein bisschen so einen Ruf des großen Bruders haben. Ich habe das auch in der Vergangenheit so verglichen, dass ich gesagt habe, die Deutschen sind für die Italiener die Stiftung Warentest. Also oft wird so geguckt, was sagen die Deutschen zu den Dingen, die wir machen, und dann wird es in Italien nochmal unter der Perspektive angeschaut, und deshalb ist es in Italien, gilt das als Erfolg, wenn Italien ein italienisches Unternehmen, ein deutsches oder auch ein französisches oder ein amerikanisches Unternehmen übernimmt. Also unter der Lupe ist es hier betrachtet worden.
In Deutschland war das nun so, dass diese Berichterstattung dazu größtenteils doch auch mit Skepsis oder von Skepsis begleitet war. Also dass zum Beispiel sich viele Medienbeobachter die Frage der journalistischen Unabhängigkeit oder journalistischen Abhängigkeit wiederum gestellt haben und zum Beispiel ja auch Wolfram Weimer aus der Politik eben seine Sorge geäußert hat, ob ProSiebenSat.1 redaktionell in der zum Beispiel Nachrichtenberichterstattung noch unabhängig bleibt. Können Sie diese Sorgen nachvollziehen oder würden Sie die eher als unbegründet erachten?
Beides. Also ich kann die deutsche Perspektive insofern verstehen, als dass viele Deutsche den Namen Silvio Berlusconi ja nur mit dem populistischen Politiker verbinden, der eben sehr lange an der Spitze Italiens stand und ja oft auch als der Populist an und für sich gehandelt wird, der erste Populist noch vor Donald Trump. Genau, und deshalb kann man das natürlich verstehen, wenn jetzt ein Berlusconi einen deutschen Fernsehsender übernimmt, dann hat man sozusagen erstmal Angst, dass damit der Populismus im deutschen Fernsehen einzieht. Also das kann ich ein bisschen verstehen. Gleichzeitig halte ich die Sorge auch für unbegründet, weil ich denke, dass Pier Silvio Berlusconi mit Media for Europe den Ansatz eines Geschäftsmanns verfolgt. Der will Geld verdienen, und dessen Geschäft sind Medien. Und deshalb hat er ProSiebenSat.1 gekauft. Also die Prämisse, dass die Berlusconis jetzt inkognito in Deutschland durch ProSiebenSat.1 ankommen und dann da den politischen Diskurs beeinflussen wollen oder die journalistische Unabhängigkeit einschränken wollen, das halte ich derzeit nicht für realistisch. Es kann sich natürlich immer viel ändern, aber so wie die Dinge sich jetzt darstellen, halte ich das nicht für glaubwürdig oder wahrscheinlich.
wo diese Sorge ja vielleicht auch ein bisschen herrührt, ist auch in der italienischen Vergangenheit. Sie haben es ja eben dargestellt, dass man Silvio Berlusconi so ein bisschen unterstellt, dass er praktisch so ein bisschen dieser Vorreiter war von Donald Trump und in Italien praktisch sozusagen auch einen gewissen Rechtspopulismus salonfähig gemacht hat und eben dazu auch seine Sender benutzt hat. Und da könnte man sich zumindest vorstellen, dass diese Sorge ein Stück weit daher rührt und dass vielleicht eben die Befürchtung da ist, dass auch ProSiebenSat.1 so ein bisschen schleichend auf eine gewisse rechtspopulistische Berlusconi-Linie getrimmt werden könnte.
Genau, ich glaube, dazu muss man sich einmal die Vergangenheit von Silvio Berlusconi in der Medienlandschaft anschauen. Es ist nicht so, dass Silvio Berlusconi Medien benutzt hat. Also Silvio Berlusconi ist Ministerpräsident von Italien geworden, weil er Medienunternehmer war. Nicht andersrum. Also er ist nicht Medienunternehmer geworden, als er Politiker war, um noch mehr politischen Erfolg zu haben, sondern es ist andersrum passiert. Silvio Berlusconi hat in den 80er Jahren ein Medienimperium in Italien aufgebaut, als er eben seine ersten Kanäle gegründet hat. In den 80er Jahren war das. Anfangs gab es für Privatsender noch nicht die Möglichkeit, in ganz Italien zu senden, sondern die durften immer nur regional senden. Und dann hat er eben mit sehr viel geschäftsmännischem Geschick und dann eben auch über gewissen politischen Einfluss hat er sein Medienimperium aufgebaut. Ja. Und ohne dieses Imperium wäre er niemals Politiker geworden. Aber ich glaube, er ist Politiker geworden, um noch mehr Geschäftserfolg zu haben. Okay. Sozusagen. Das war die Motivation dahinter, warum er in die Politik eingestiegen ist. Und die Umstände in Italien waren ja auch sehr speziell. Das war in den Berlusconi ist ja Anfang der 90er Jahre in die Politik eingestiegen. In dem Moment ist eben Silvio Berlusconi auf die Bildfläche getreten als ein hands-on Macher, Unternehmer, der sich eben als neuer Politiker-Typ präsentiert hat. Der hatte ja vorher auch noch nie Politik gemacht und ist dann eben auch über die massive Werbung, die er in seinen Fernsehkanälen gemacht hat, Ministerpräsident Italiens geworden und ja auch sehr lange geblieben.
Das heißt, Sie würden also dem Silvio Berlusconi unterstellen, dass ihm in erster Linie gar nicht daran gelegen wäre, wirklich eine eigene politische Agenda, die vielleicht eher rechtskonservativ ist, zu verbreiten, sondern eher opportunistisch sozusagen Strebungen zu nutzen, um seinen Reichtum zu vergrößern. Also dass er eigentlich darauf aus war, sein Geschäft immer gewinnbringender zu strukturieren sozusagen.
Berlusconi Senior, ja genau.
Genau,
das, ja, glaube ich. Senior. Und ich meine, wenn man dann eben einmal an der Macht ist, dann bleibt man natürlich auch gerne an der Macht. Also ich glaube, als er dann einmal da angekommen war, hat er sehr gerne auch die Macht und die Selbstdarstellung, die eben damit verbunden ist, der wichtigste Mann Italiens zu sein. Das hat er genossen und dann wollte er schon auch an der Macht bleiben und diese Macht ausüben. Aber der ursprüngliche Grund war ein Geschäftsgrund. Er wollte mehr Geld verdienen und sein Unternehmen effizienter und breiter ausbreiten. Und er wollte eben auch dafür sorgen, dass die Gesetze in seinem Sinne sind. Genau, einige kritische Journalisten in Italien würden sagen, er wollte auch der Strafverfolgung entgehen. Also er hatte verschiedene Gründe, aber ich denke, der Ursprungsgrund war eine unternehmerische Motivation, ja.
Wobei, man muss natürlich schon sagen, wenn man sich so auch so sein Auftreten und vielleicht so, ich meine, durch ein Auftreten und ein Verhalten drückt sich ja auch immer ein Weltbild aus und so seinen ganzen kulturellen Habitus. Und da sieht man ja teilweise schon durch diese ganzen Skandale, die es gab, auch zum Beispiel mit Prostituierten und so weiter, tendenziell vielleicht dann doch eher auch ein konservatives Rollenbild, was in einer patriarchalen Linie steht und was sich dann gegebenenfalls ja auch durchaus mit einer eher rechten politischen Richtung deckt, oder?
Auf jeden Fall. Also Silvio Berlusconis politische Richtung, also ich weiß jetzt nicht, ob echte Politiker dafür bekannt sind. Also ich finde, man hatte bei Berlusconi eher das Gefühl, dass er sein Wertesystem andauernd verraten hat. Also so, dass mir jetzt mit einem konservativen Politiker, was ich jetzt mit dem verbinden würde, wäre eher jemand, der vielleicht viel in die Kirche geht, jemand, der ein ruhiges Familienleben führt. Sowas würde ich eigentlich jetzt eher mit einem konservativen oder auch einem rechtskonservativen Politiker verbinden, jetzt ganz klassisch gedacht. Aber klar, also die politische Partei, die Silvio Berlusconi aufgebaut hat und auf sich zugeschnitten hat, Forza Italia, ist eine rechtskonservative Partei gewesen, die ja ganz normal damals, also ganz normal, es war eben sozusagen vielleicht eine populistische Version von der CDU, ne? Würde ich sagen. So kann man das einordnen. Und ich denke, so kann man das heute auch noch sehen. Ich würde sagen, die, also die Forza Italia, die gibt es ja bis heute, die wird jetzt von Antonio Tajani geführt, der, der damalige Vize, jetziger Außenminister Italiens. Und Tajani ist fest in der EVP, der Europäischen Volkspartei, verankert, also in der konservativen Mitte Europas, und da ist er auch heute noch, und ich denke, das ist eben auch wichtig, um zu verstehen, wo auch Pier Silvio Berlusconi jetzt steht, ne? Also die Partei von, also die Forza Italia, die gibt es weiter, und die steht direkt in der Schuld der Berlusconi-Familie, weil Silvio Berlusconi die Partei mit seinem Privatvermögen am Leben gehalten hat, und deshalb schuldet die Partei der Berlusconi-Familie zig Millionen Euro. Deshalb kann die Partei sich nicht einfach so von der Berlusconi-Familie loslösen und hat daran, glaube ich, auch kein Interesse. Aber um das eben jetzt nochmal im aktuellen Spektrum einzuordnen, ne? Also wenn man jetzt sagt, Italien hat die rechteste Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist so. Und in diesem Spektrum ist Forza Italia, aber die Kraft, die am weitesten in der Mitte steht.
Okay.
Also das ist die konservative, ja, rechtskonservative, aber ich denke, man kann eigentlich sagen, die, die konservative Kraft, die so die Unternehmer im Land vertritt. Genau. Und ich denke, was in Italien, was in Deutschland eben immer so, also diese ganzen Skandale, die Berlusconi hatte als Ministerpräsident, das hat in Deutschland natürlich, hat man immer gedacht, was ist das da für ein verrückter Populist? Ich kenne verschiedene Leute, die sich jetzt in die Zeiten von Berlusconi zurückwünschen, weil sie eben das Gefühl hatten, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber die sich vor 3 oder 4 Jahren in die Zeiten von Berlusconi zurückgewünscht haben, weil danach eben noch viel verrücktere Populisten an die Macht gekommen sind mit der Fünf-Sterne-Bewegung oder der Lega-Partei um Matteo Salvini. Also dagegen war Berlusconi, ich will jetzt Berlusconi nicht gut reden, aber sozusagen man muss das Ganze so von dem italienischen Spektrum sehen. Und genau, also Es ist nicht so extrem, wie es aus Deutschland wirkt. Das ist das, was ich versuche zu sagen.
Also es ist ja auch so, dass jetzt auch gerade Pier Silvio Berlusconi, also dem Sohn und dem Erben, auch dem MFE-Erben von Berlusconi, dem wird ja nachgesagt, dass er sowieso auch unideologischer sozusagen aufgestellt ist als sein Vater, politisch neutraler ist und irgendwie auch vom ganzen Auftreten her irgendwie in eine andere Kerbe schlägt, Stand jetzt. Also zum Beispiel viel zurückhaltender rüberkommt, irgendwie darauf bedacht ist, einen sehr seriösen Eindruck eben zu machen, nicht so dieses Exzessive, dieses Populistische eben zu bedienen. Trotzdem wurde er in einem Interview gefragt, ob es nicht vielleicht auch von seiner Seite die Möglichkeit bestünde, irgendwann in die Politik einsteigen zu wollen, worauf er hin dann gesagt hat, er ist jetzt, glaube ich, 56 Jahre alt und sein Vater war 57, als er in die Politik eingestiegen ist. Das heißt, so ein gewisser Flirt mit der Politik, vielleicht durchaus irgendwann mal, gerade vielleicht auch in ein mögliches zukünftiges Kabinett von Meloni als Berater, Minister, als was auch immer irgendwie vielleicht einzusteigen, wird durchaus als realistisch eingeschätzt. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass er da Ambitionen hat?
Ja, also ich habe auch in dem ersten Artikel, den ich zum Thema geschrieben habe, habe ich geschrieben, dass er keine Ambitionen hatte. Und das hat sich danach verändert. Er hat dann kurz danach in einem Interview eben genau das gesagt, was Sie jetzt gerade zitiert haben. Er hat das eben offen gelassen, ob er vielleicht doch nochmal in die Politik gehen möchte. Und vorher war es so, dass es also sowohl Pier Silvio als auch Marina Berlusconi, seiner großen Schwester, man hat immer den Eindruck gehabt, denen geht es darum, von der Politik einen gewissen Abstand zu halten, weil die sich eben vor allem um die Geschäfte der Familie kümmern wollen. Und trotzdem ist es ein offenes Geheimnis gewesen, dass sie eben eng mit Forza Italia verbunden sind und da auch die Partei klar Einfluss üben können. Und ich denke, der Rahmen, in dem diese Äußerung gesehen werden kann, ist, dass Italien derzeit eine zentristische Macht fehlt. Also es fehlt sozusagen an einer Partei, die konservative Mitte stärker abdeckt. Also es gibt relativ weit links ist abgedeckt, relativ weit rechts ist abgedeckt. Und man könnte sozusagen sagen, vielleicht bräuchte Italien eine Kraft, die stärker in der politischen Mitte steht, natürlich konservativ ist. Und da fehlt so ein bisschen ein Anführer für. Und das ist, denke ich, ein Bereich, in den Pier Silvio vielleicht gehen würde. Ich weiß nicht genau, wie erfolgreich er damit wäre, weil er jetzt nicht so megamäßig charismatisch rüberkommt, wie das sein Vater ist und wie Italiener, also wie Politiker in Italien das sein müssen, um eben die Erwartungen zu erfüllen, die Italiener an ihre Politiker haben. Aber vielleicht kann ich direkt auf die nächste Frage damit antworten, die daraus vielleicht für Deutschland entstehen würde. Selbst wenn Pier Silvio Berlusconi in die italienische Politik einsteigen würde, glaube ich nicht. Mhm. Also bin ich fest überzeugt davon, dass er dann nicht im ersten Schritt ProSiebenSat.1 als sein Vehikel nutzen würde, seine politischen Alliierten in Deutschland zu unterstützen. Das sehe ich nicht. Und so geradlinig ist sein Weg in die Politik auch nicht. Also er könnte es versuchen. Mhm. Es gäbe sicherlich offene Türen dafür. Ob er jetzt ein Berater von Meloni werden würde, ich glaube, dafür ist er sich eigentlich zu wichtig. Also ich denke, wenn dann würde er versuchen, gleich wichtiger zu sein. Aber also ich glaube nicht, dass das Erste, was er dann machen würde, ist ProSiebenSat.1 als sein Vehikel für rechtspopulistische Inhalte in Deutschland zu benutzen. Wenn sollte es dazu kommen, dass er in die Politik einsteigt, haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Zeit zu schauen, was das mit der deutschen Medienlandschaft macht. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht. Ich glaube, es geht ihm wirklich darum, also zu verstehen, muss man sich sozusagen auch einmal auf die wirtschaftliche Logik einlassen, die Berlusconi hinter der Übernahme von ProSiebenSat.1 sieht. Ne? Mhm. Also man hat eben immer diese Angst der politischen Einflussnahme, aber auch das, was Mediaset in Italien gemacht hat, da ging es eben auch nicht darum, politischen Einfluss zu nehmen, sondern möglichst viele Leute vom Fernseher zu fesseln, um möglichst viel Werbung zu verkaufen. Mhm. Also die haben so dieses klassische Trash-TV gemacht. Erst hat Mediaset angefangen, das sogenannte Hausfrauenfernsehen zu machen. Also die überregionalen Sender haben eben nicht nachmittags gesendet. Deshalb hatten die Hausfrauen nachmittags beim Kochen sozusagen nichts zu tun. Und dann in diese Lücken hat Berlusconi eben reingesendet und dann hat er solche Inhalte gesendet, die wir jetzt eben als Trash-TV bezeichnen würden, also so Soap-Operas und dann so Talkshows. Dann hat er eben auch noch versucht, den Rest des Publikums reinzuholen und dafür gab es eben viel nackte Haut, viele Trash-Shows, die eben, das können wir moralisch verwerflich halten, aber also ich kenne mich jetzt auch mit dem deutschen TV-Programm nicht perfekt aus, aber nach wie vor gibt es ja auch in Deutschland Trash-Sendungen, die laufen, weil die Leute sie gucken wollen. Und das ist, ich denke, das ist eben so ein bisschen das, was die Berlusconis machen wollen. Und der Grund, warum Pier Silvio Berlusconi jetzt mit Media for Europe eben versucht, sein Unternehmen in weitere europäische Länder auszubreiten, ist, dass er glaubt, dass nur ein paneuropäischer Medienkonzern an die großen Werbebudgets rankommt. Ne? Und der Gedanke ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also wenn Übernahmen innerhalb einzelner Länder vom Kartellrecht gestoppt werden, dann ist die Überlegung zu sagen, okay, dann müssen wir uns vielleicht nicht auf ein Land konzentrieren, sondern wir haben große Marktanteile in einzelnen Ländern und dafür gehen wir aber zu den großen Werbekunden mit Präsenz in verschiedenen Ländern. Das ist ja durchaus eine Logik, die Sinn ergibt. Und ich denke, das ist das Vordergründige, was Pier Silvio Berlusconi mit Media, also mit Media for Europe versucht zu machen. Okay. Und ich denke, das ist schwierig genug allein. Hm. Also, ne, die Frage, bevor wir uns fragen können, will er ProSiebenSat.1 mit populistischen Inhalten fluten, ist erstmal, schafft er es überhaupt, das zu machen, was er sich vornimmt? Denn nur wenn das wirtschaftlich läuft, und bei ProSiebenSat.1 läuft es jetzt, ist es ja auch gerade etwas holperig.
Ja, mit den kann man so sagen, ja.
Mit den Werbebudgets insgesamt. Genau. Also ich denke, die Frage ist sozusagen erstmal, schafft er es überhaupt, wirtschaftlich damit erfolgreich zu sein? Und nur wenn das geht, würde ja alles andere folgen.
Okay. Ich sage jetzt nur mal, wenn er natürlich irgendwie die breiten Massen sozusagen erreichen will oder mehr irgendwie dafür sorgen will, Leute vor den Schirmen zu versammeln, ist das natürlich grundsätzlich jetzt mal so ganz allgemein natürlich schon auch ein Nährboden für Populismus. Ne? Also wenn man sagt, hier in Deutschland wird ja sozusagen die Unterstützung für die AfD deshalb auch immer stärker, weil sie selber auch möglichst populistische Inhalte dann transportieren, die Menschen mit einfachen Lösungen abholen. Und gegebenenfalls könnte man dazu tendieren, solche Inhalte mehr ins Programm zu nehmen, um eben halt diese Menschen noch abzuholen.
Ich denke, man kann, wenn die Medien für die Verblödung der Massen verantwortlich sind und deshalb die Menschen zu populistischen Parteien tendieren, dann ist es ein Problem unseres Bildungssystems, denke ich. Aber nicht der Medienunternehmen, die Trash-TV verkaufen. Also ich denke, da sind die Verantwortlichkeiten verschoben. Und man muss eben, ich unterstreiche das nochmal, die Forza Italia ist unter keinen Umständen das Pendant zur AfD. Die haben nichts miteinander zu tun. Tajani hat also der jetzige Chef von Forza Italia, hat an verschiedenen Punkten gesagt, dass er die AfD scheußlich findet und mit denen nie zusammenarbeiten würde. Mhm. Und die Berlusconi-Familie würde sich hüten, irgendwie auf AfD-Positionen einzusteigen. Also das ist einfach das ist nicht deren Welt. Also die Forza Italia sieht als ihren Referenzpunkt in Deutschland die CDU/CSU und nicht die AfD. Mhm. Und die AfD wird hier von keiner Partei in Italien groß hofiert. Die größten Kontaktpunkte wären vielleicht mit der Lega, aber selbst da ist es nicht so eindeutig. Die Fratelli d'Italia haben vielleicht hier und da auch mal erste Kontaktpunkte, aber die Forza Italia ist, ich kann das so unterstreichen, deren Wertehorizont ist die CDU/CSU, nicht die AfD. Wie gesagt, wenn man Trash-TV für die Verblödung der Massen verantwortlich machen will, dann okay, aber das ist, kann man nicht den Berlusconis ankreiden. Mhm.
Also die Frage, Meinung, die sich ja in erster Linie stellt, sind auch eben zum Beispiel Nachrichtenstrecken oder Magazin, Reportagesendungen. Und da gibt es ja zum Beispiel in Italien auch Sender, wo durchaus nicht unerhebliche Programmstrecke mit solchen Sendungen gefüllt werden, wo es tatsächlich Journalsendungen gibt, auch zur Abendszeit, die sich dann wirklich über 40 Minuten strecken. Am Morgen gibt es eine große Strecke, am Nachmittag gibt es Talkshows und so. Und da ist natürlich dann immer die Frage, mit welchen politischen Tendenzen und mit welchen Einstellungen werden die sozusagen gefüllt, diese Sendung. Und in die Richtung zielt es natürlich vielleicht auch noch mit am ehesten. Ja? Also,
auf jeden Fall. Ich denke, dazu muss man sich auch Gedanken zur italienischen Medienlandschaft machen. Mhm. Es ist eben so, dass in Italien, wie das in Deutschland ja auch ist, aber es ist noch nicht ganz so stark ausgeprägt wie in Italien, haben die verschiedenen Medien eben eindeutige politische Ausrichtungen. Also allen Menschen in Italien ist klar, dass Mediaset am rechten Spektrum steht. Es gibt eben andere Sender, die eher am linken Spektrum stehen. Und das stimmt total. Also die Programme, die haben teilweise sehr problematische Moderatoren. Die Inhalte sind teilweise sehr problematisch. Das stimmt. Das ist immer so gewesen. Die Moderatoren, die bei sich auftreten lassen, schlagen in diese Kerbe. Das ist auf jeden Fall so. Da kann man auch nichts gegen sagen. Ich glaube nicht, dass Berlusconi bei ProSieben Sat.1 jetzt sofort anfängt, die Moderatoren auszutauschen. Ich meine, das müssen wir uns jetzt angucken. Mhm. Aber ich glaube nicht, also ich kann das nur noch mal wiederholen, ich glaube nicht, dass deren Interesse ist, da jetzt politisch den Sender auf Linie zu bringen.
Auf Linie zu bringen, genau. Ja.
Und man muss ja auch sagen, in Italien ist die politische Ausrichtung ungefähr halbe geteilt. Ne? Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wer zu den Wahlen geht, aber also die Wahlen in Italien werden darüber entschieden, wer zu den Wahlen geht. Mhm. Das heißt, wenn die Linken es schaffen, ihre Wähler zu aktivieren, gewinnen sie. Und wenn die Rechten es besser schaffen oder, so wie es bei der letzten Wahl war, die Linken es nicht schaffen zu aktivieren und die Rechten ungefähr stabil bleiben, dann gewinnen die Rechten die Wahl. Mhm. Und dementsprechend gibt es natürlich auch ein großes Fernsehpublikum für solche Inhalte. Also
Sie haben ja gesagt, man könnte teilweise sagen, dass es da durchaus problematische Moderatoren
gibt. Nicht nur teilweise, voll. Ja,
voll problematisch, ja so. Also, dass die aber da sind, weil Mediaset generell eher rechts positioniert ist und Berlusconi dann auch sagt, gut, es gibt momentan dafür in der Bevölkerung eine Mehrheit und diese Mehrheit wollen wir sozusagen auch mit unseren TV-Programmen abholen, weil wir dadurch mehr Geld verdienen. Also wieder in dieser Logik und nicht in der Logik zu sagen, ich bin selber eher so rechts und identifiziere mich mit dem, was die sozusagen transportieren und deswegen habe ich die im Programm. Weil das würde ja praktisch dem widersprechen, was sie eben argumentiert hätten, ne? Oder?
Ich glaube, es ist beides. Ne? Ich glaube, das ist eine Logik, die sich gegenseitig trägt.
Ja.
Also Berlusconi, angefangen hat es damit, dass er ein Medienunternehmen hatte, was eben erfolgreicher sein wollte. Darum hat er diese Inhalte reingenommen. Mhm. Und dann ist er an die Macht gekommen und war eben ein rechtskonservativer Politiker und hat dann eben dafür gesorgt, dass hat diese Meinung eben auch über seine Fernsehsender weiterverbreitet. Und so sind die Leute, so hat er sich das Fernsehpublikum eben gewogen gehalten und so ist es immer weitergegangen. Also Ich glaube, es ist beides. Ne? Es ist so ein selbstverstärkender Mechanismus.
Genau, kann man sicher so sagen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und Genau, also das gibt es in Italien auf jeden Fall. Ich glaube aber eben nicht, dass die Deutschen, also ich glaube, die größte Gefahr, die ich jetzt unmittelbar für ProSiebenSat.1 sehe, wäre wahrscheinlich eher ein wachsender Anteil an Trash-TV, als dass da jetzt sofort große
Der ist ja jetzt schon da. Also von daher, ja, wirklich interessant fände, dass man momentan eher so sieht, dass zum Beispiel mit Joko und Klaas eher so eine linksprogressive Linie im Programm vertreten ist. Ja, wo darauf geachtet wird, dass gegendert wird. Dass auch zum Beispiel weibliche Perspektiven und weibliche Bindefiguren stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Und eher, das ist ja eigentlich eher ein Brechen so mit konservativen Geschlechts- und Rollenmustern. Und das finde ich interessant, ob das vielleicht gegebenenfalls zu einem Clash führen könnte, wo es dann zum Beispiel innerhalb von auch bestimmten Unterhaltungssendungen vielleicht sich so, wenn man jetzt zum Beispiel Dating-Sendungen hat, da bilden sich ja auch zum Teil einfach Rollenmuster ab. Und ob da dann vielleicht dann eher wieder konservativere Sachen auftreten oder nicht, oder ob vielleicht auch Joko und Klaas mit einer gewissen Linie hadern könnten, das fände ich zum Beispiel interessant zu beobachten, ja.
Ich glaube, dafür ist es sehr früh. Also ich denke, dass die Leitlinie von denen in Deutschland sein wird, den Laden auf Vordermann zu bringen, Geld zu verdienen, Werbegelder reinzuholen.
Also sehr opportunistisch und pragmatisch zu agieren letztendlich.
Naja, opportunistisch halt wie ein Geschäftsmann agiert. Ja. Die wollen Geld verdienen.
Ja.
Die wollen Geld verdienen, die wollen wachsen, die wollen größere Scheibe vom Werbekuchen abhaben. Ich glaube, darunter muss man das Ganze sehen. Die wollen Geld verdienen. Die wollen Wert für ihre Aktienhalter, wie sagt man, schaffen.
Ja.
Darum geht es denen. Ich will jetzt hier auch keine große Verteidigung von der Berlusconi-Familie antreten, aber ich halte es einfach, ich halte es für übertrieben zu glauben, dass die nach Deutschland kommen und eben da jetzt den neuen AfD-Sender aufbauen wollen.
Okay.
Das ist einfach, ist auf jeden Fall nicht der Fall.
Okay.
Also wer weiß, was in 10 Jahren ist, aber auch in 10 Jahren glaube ich nicht, dass sie den AfD-Sender aufbauen wollen.
Nee. Gut, dann vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke für den Austausch.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Ja, die Übernahme von MFE, Media for Europe, von dem deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat in den letzten Monaten viele beschäftigt, Medienbeobachter, Beobachterinnen, aber auch Journalisten selbst. Vor allem fragt man sich, was kann die Übernahme für ProSiebenSat.1 für Konsequenzen haben? Beschäftigt mit der Frage hat sich logischerweise auch Mika Beuster. Er ist der Vorsitzende, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, der DJV. Er ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo, Herr Beuster.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, wie gesagt, war die Übernahme von MFE ja ein durchaus auch kontrovers diskutiertes Thema. Zum einen wurden natürlich Bedenken geäußert, weil Berlusconi eben in Italien auch dafür bekannt ist, einen rechtspopulistischen Hintergrund zu haben. Vor allen Dingen der Vater des Chefs Pier Silvio Berlusconi, also Silvio Berlusconi Senior, war ja auch bekannt für seine rechtspopulistische Politik, die er auch mit seinen Sendern getragen hat, der MFE-Gruppe. Nun ist Pier Silvio Berlusconi nicht sein Vater, dennoch werden Bedenken geäußert. Auf der anderen Seite hat Pier Berlusconi, also der Junior, ja auch betont, dass er ProSiebenSat.1 stärken will mit lokalem Content und mit zusätzlichen Investitionen. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Lage für sich? Sehen Sie eher die Vorzüge dieser Übernahme oder sind die Bedenken doch eher vielleicht in der Überzahl?
Also bei mir überwiegen tatsächlich die Bedenken. Ich sehe, dass Pier Silvio Berlusconi, also der Junior, der Sohn von Silvio Berlusconi, dem ehemaligen italienischen Premierminister, dass er bei Wolfram Weimar war, dem Staatsminister für Medien und Kultur in Berlin. Und er hat ihm in die Hand versprochen, nein, wir mischen uns nicht ein, Deutschland ist ein eigener Markt und die dürfen da machen, was sie wollen. Allerdings, das ist vollkommen unglaubwürdig, weil wer sich mal anschaut, was MFE in Europa macht, sieht, dass die genau das Gegenteil machen. MFE mischt sich in die Geschäftsmodelle der Medienhäuser ein, die sie übernehmen, und die haben einen klaren Plan. Und am Ende des Tages geht es denen um Geld. Sie wollen die profitabel machen, auf Gewinn trimmen. Das ist ja auch vollkommen okay.
Ja.
Die Methode, mit denen sie es machen, das ist problematisch.
Okay, das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Das heißt, Sie haben ja gesagt, in Europa mit Medienhäusern, die Sie übernommen haben, die haben Sie auf eine klare Linie getrimmt. Können Sie da mal ein Beispiel anführen und vielleicht mal, vielleicht haben Sie da auch Einblicke in das Programm, also wie sich das dann letztendlich auf die Programmstruktur dieser Sender dann praktisch niederschlägt nach der Übernahme durch MFE?
Ja, da muss man tatsächlich ein paar Jahre zurückblicken. Der Vater Silvio Berlusconi hat ja angefangen, das Medienimperium aufzubauen in Italien.
Ja.
Und zwar sehr geschickt. Er allerdings hat noch einen anderen Kurs gefahren als sein Sohn. Das war, naja, Kritiker haben gesagt, sexistisch. Da kamen dann halt viel Frauen vor, da wurde viel nackte Haut gezeigt.
Ja.
Da wurden Sprüche geklopft. Das kam an beim Publikum. Überfrachtet war in Italien der 80er, 90er Jahre von politischen Skandalen. Man wollte Ablenkung. Das hat sich ausgezahlt. Pier Silvio Berlusconi fährt einen wesentlich geschickteren Kurs. Man dreht auf dieser Skala des Sexismus, des Frauen zur Schaustellen stark zurück, das ist schon wahrzunehmen, aber der politische Ton wird differenzierter. Rechtspopulisten werden gestärkt. Bewegungen, die neonationalistisch sind, kommen häufiger zu Wort und man wird immer mehr zum Sprachrohr dessen, was man in Amerika vielleicht als MAGA-Bewegung bezeichnet.
Okay.
Das kommt an beim Publikum. Gleichzeitig versucht man nicht mehr so die offene Flanke zu geben, indem man, sage ich mal, sexistische Sendungen eine Plattform bietet. Und man ist noch ein bisschen geschmeidiger, was diese offensichtliche Kritik angeht. Und irgendwie das jetzt transferieren von Italien nach Spanien, da hat MFE auch Medien übernommen, sehen wir das gleiche Muster. Es sind genau die gleichen Techniken angewandt worden, die man in Italien gemacht hat. Da hat sich Pier Silvio Berlusconi ausgezeichnet geschickter Geschäftsmann erwiesen. Das ist profitabel, was er da macht, aber gleichzeitig dort werden auch rechtspopulistische Bewegungen gestärkt. Die bekommen dort eine enorme Plattform, können ihre Reichweite steigern und wir sehen es ja in Spanien, dass dort dadurch politische Bewegungen in Gang gekommen sind, die vielleicht so in der Dynamik nicht stattgefunden hätten. Das kann man ja natürlich nicht Pier Silvio Berlusconi und MFE in die Schuhe schieben, was in Spanien passiert, aber sie haben einen Anteil daran, dass die Polarisierung zunimmt, dass die Emotionalisierung zunimmt und dass rechte, Radikale und Populisten eine höhere Reichweite haben. Und wenn man sich jetzt Italien anschaut, wenn man sich Spanien anschaut, wenn man sich schaut, wie sich das ökonomisch auch lohnt, warum sollte man in Deutschland einen anderen Weg wählen?
Wenn wir jetzt nochmal nach Spanien schauen, das hatte ich auch gelesen, da besitzen die ja den Kanal, wie heißt denn das, Telecinco oder so, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich da gelesen, da gibt es Talkshows in der Daytime und da gab es eine Talkshow von jemandem, der sich ganz klar als linksliberal positioniert hat und sozusagen auch immer linksliberal aktivistisch unterwegs war. Und da hatte ich gelesen, dass gerade vor der Wahl, ich glaube 2023 kann das sein, dass es in Spanien da eine Wahl gab, auf jeden Fall wurde da diese Talkshow ersetzt mit einer Talkerin, die aber ganz klar dem eher rechten Spektrum zuzuordnen ist. Und da hat man dann zum Beispiel auch beschlussfolgert, dass praktisch der neue Senderchef, der MFE in Spanien leitet, irgendwie da diese Marschrichtung dann letztendlich vorgibt. Dann würden Sie denn auch sagen, dass jetzt dann zum Beispiel der Anteil von, also in Italien im Fernsehen laufen ja auch gerade in der Daytime am Nachmittag und am Morgen eben auch Talkshows. Würden Sie denn sagen, dass in diesen Talkshows, wie sie besetzt sind von der Moderation und dann auch von der inhaltlichen Ausarbeitung, dort eher rechte und rechtspopulistische Inhalte zum Tragen kommen? Also in der Überzahl?
Ja, das ist ja das, was Kritiker tatsächlich beobachten. Also wer sich mit dem italienischen und spanischen Angebot beschäftigt, kommt genau zu diesem Schluss, den Sie sagen. Das immer einer einzelnen Sendung festzumachen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Kann immer sein, dass eine Sendung mal abgesetzt wird oder eine Moderation getauscht wird. Aber in der Summe scheint dieser Eindruck genau der zu sein, dass gezielt hier Stimmen zu Wort kommen, verstärkt zu Wort kommen, die vorher nicht in der Masse auftauchten. Und das sind eben rechtspopulistische bis hin zu radikalen Stimmen. Und man sieht, dass gezielt auch vor Wahlen dann Stimmung gemacht wird, muss man einfach sagen. Und das hat es vorher in der Form nicht gegeben. Und es ist ja nicht so, dass man kein Publikum erreicht. Ganz im Gegenteil. Man scheint da tatsächlich einen Nerv zu treffen.
Ja.
Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und das ist erfolgreich von der Reichweite her.
Das ist ja eine interessante und auch eine sehr relevante Unterscheidung, die Sie da eigentlich auch schon mal gerade getroffen haben, in diesem Unterschied zwischen eher rechtskonservativ und aber auch rechtsradikal. Weil man könnte ja theoretisch argumentieren, dass auf einem politischen Spektrum das Rechtskonservative durchaus ein legitimer Pol ist, den man auch gerade in Italien, die glaube ich auch zum Nationalsozialismus nochmal einen anderen Bezug haben als wir in Deutschland natürlich, dass wenn da es eine Mehrheit gibt in der Gesellschaft, dass man das dann vielleicht dann auch im Programm abbildet, aber wenn man dann das Rechtsradikale nimmt, dann kann man das natürlich nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene dann kritisieren und da muss man natürlich auch hinterfragen, inwieweit es dann überhaupt legitim ist, wenn man so etwas ins Programm lässt dann letztendlich.
Jetzt muss man fairerweise natürlich sagen, dass unsere deutsche Betrachtung in diesem Spektrum eine andere ist als in Italien oder Spanien. Ja. In Italien war die Politik schon immer, glaube ich, etwas rustikaler als in Deutschland und Populismus war da noch nie das große Fremdwort. Auch in demokratischen Parteien hatte man da weniger Berührungsängste, populistische Ideen auch mal in die Öffentlichkeit zu tragen. In Spanien haben wir natürlich eine Sondersituation mit den Separatistenbewegungen, mit einer eher jünger zurückliegenden Militärdiktatur. Also eine ganz andere historische Folie, vor dem das stattfindet, als wir hier in Deutschland, die durch den Nationalsozialismus geprägt eine ganz andere Sensibilität dafür haben. Aber die Grenzen verschwimmen. Ich glaube, das ist das Problem. Gibt man Populisten ein Mikrofon in die Hand, ist das vielleicht erstmal auf den ersten Blick kein demokratietheoretisches Problem. Mhm. Aber durch die Vergiftung, durch die Emotionalisierung des Diskurses bereitet man den Boden dafür, dass sich die Grenze des Sagbaren immer weiter verschiebt. Das erleben wir ja auch in Deutschland durch Parteien wie die AfD, die ja einen Radikalisierungsprozess seit 2015 durchgemacht hat. Aber auch auf dem medialen Boden, dass man ihr immer mehr eine Bühne geboten hat und auch den Vorfeldorganisationen und den begleitenden Organisationen man gesehen hat, dass das den Boden bereitet dafür, dass Radikale und gar Extremisten am Ende immer mehr Reichweite für ihre Ideen bekommen. Das ist das eigentlich Gefährliche dabei. Also die Äußerung in irgendeiner Nachmittagstalkshow-Sendung macht die Demokratie nicht kaputt. Aber das wiederholte Polarisieren von Debatten und Reichweite für abstruse Ideen verschaffen, das sind die Risse im Beton des Damms, die dazu führen können, dass das Ganze irgendwann einstürzt.
Mhm. Da würde man sich natürlich bei so jemandem wie Silvio Berlusconi, dem man tendenziell unterstellt, dass er politisch nicht auf so einer harten Schiene unterwegs ist wie sein Vater, wo man ihm sagt, der ist gemäßigter unterwegs, würde man sich natürlich genau diese Verantwortung letztendlich wünschen. Jetzt könnte man unterstellen, er ist bereit, ein Gegengewicht zu schaffen, denn er hat, glaube ich, vom Rai eine linke, kurz vor dem Tod seines Vaters hat er eine linke Journalistin abgeworben und ins Programm geholt. Würden Sie sagen, das ist wirklich, sind das Bestrebungen, wirklich sozusagen einen Ausgleich und eine Pluralität abzubilden? Oder würden Sie sagen, es ist eine Nebelkerze, ein Ablenkungsmanöver, um sich öffentlich nicht angreifbar zu machen?
Wer Pier Silvio Berlusconi mal erlebt hat, ich kenne ihn persönlich nicht, aber wer ihn so erlebt, wie er auftritt, der ist nicht sein Vater. Er ist ein ganz anderer Typ. Er ist wesentlich seriöser auftretend. Der hat nicht diese hemdsärmelige Aura, dass er jeden umarmt und quasi wie so ein unseriöser Gebrauchtwagenhändler wirkt. Wie sein Vater so drauf war, ein ganz seriöser, verbindlich wirkender, eleganter Mensch, den man abnimmt, dass er auch der seriöse Geschäftsmann sein will, den er gibt. Deswegen, das merkt man an seinem Handel, alles viel geschmeidiger, nicht so aneckend, sondern bedacht. Aber die Verantwortung, die er wahrnimmt, und das macht er in seinem Handeln auch ganz deutlich, ist nicht der Gesellschaft gegenüber, sondern seiner Gesellschaft gegenüber, seiner privaten Gesellschaft. Okay. Er will Rendite erzielen und dafür hat er einen klaren Plan. Und das sieht er auch durch. Und wir sehen in Deutschland genau das, was wir auch vermutet hatten, die Ankündigung, Deutschland könne machen, was es wolle, inhaltlich, die ist ja schon abgeräumt. Und die Zusagen, man dürfe hier auch handeln, wie man wolle, ist auch abgeräumt durch personellen Austausch. Rom regiert in München mittlerweile mit harter Hand. Und man kann nur befürchten, dass das auch so weitergeht.
Okay, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, widersprechen Sie mir gerne, ist es so, dass Sie durchaus es für realistisch halten, dass Pierre, also Berlusconi, also der Sohn, durchaus sich im Politischen grundsätzlich auf einer gemäßigteren Ebene bewegt, er aber diese Überzeugung gewissermaßen in den Hintergrund schieben könnte und trotzdem populistische Programme praktisch auf Sendungen schickt, um damit praktisch seinen Kommerz zu vergrößern, wenn er merkt, dass sich eben mit solchen populistischen Programmen die Massen anziehen lassen, die ihm dann letztendlich Werbegelder bringen.
Ja, so sehe ich das. Sein Vater war an Macht interessiert, deswegen hat er auch politische Ämter angestrebt. Der war sicherlich auch leicht narzisstisch veranlagt und dem, er hat sich gesonnt in seiner Bedeutung. Berlusconi scheint da ganz anders gestrickt zu sein. Der scheint das Rampenlicht gar nicht so sehr zu suchen, sondern er scheint die Fäden im Hintergrund gerne zu ziehen. Politische Ämter hat er bislang nicht angestrebt.
Also er nicht, scheint
nicht in der italienischen Politik groß direkten Einfluss zu nehmen. Wir wissen aber natürlich, dass er alleine durch seine informelle Macht Einfluss hat und diesen auch sehr bedacht wahrnimmt, immer im Interesse seines Unternehmens und das auch sehr geschickt macht. MFE ist einer der erfolgreichen Player in Europa. Das haben wenige andere geschafft. Das muss man ihm als Erfolg anrechnen. Die Frage ist, welchen Preis wir bezahlen als Gesellschaft, wenn wir es zulassen, dass wir eine wichtige Säule des privaten Rundfunkangebots, Fernsehangebots in Deutschland unter diesen Einfluss stellen lassen. Es zeigt aber noch was anderes. Wir haben ein systematisches Problem in Europa. Das heißt, der Medienmarkt in Europa hat eine Schwäche und die füllt jetzt ausgerechnet MFE aus. Da ist mein Herz auch zweigeteilt. Es ist gut, dass es jemanden gibt, der diese Schwäche versucht zu beheben. Ja. Auf der anderen Seite wäre es mir lieber, wenn es jemand tun würde, der mehr Verantwortungsbewusstsein der Gesellschaft gegenüber beweisen würde.
Okay. Okay, wenn wir diesen Berlusconi nochmal betrachten, fragt man sich natürlich immer, also entspricht das wirklich seinem Mindset letztendlich, dieses unterschiedliche Auftreten, oder ist er einfach sehr, sehr gut da drin, das zu verschleiern und das nach außen hin gut zu verkaufen, um noch nicht sozusagen sich zu angreifbar zu machen, weil es wird ja schon gemunkelt, dass er eventuell politische Ambitionen haben könnte. Er hat zum Beispiel gesagt, er ist jetzt 56, sein Vater war 57, als er in die Politik gegangen ist. Es besteht immer noch die Verbindung zu dieser Partei, eine ganz enge Verbindung. Er lobt Meloni in Italien sehr. Dass es natürlich irgendwie auch nicht auszuschließen ist, dass er vielleicht doch auch eine politische Agenda haben könnte, möglicherweise, die er dann noch mal härter irgendwie dann durchbringt, wenn noch einige Zeit ins Land gestrichen ist, möglicherweise.
Ich kann Berlusconi nur daran messen, was er im Augenblick tut. Was er in Zukunft tun wird, weiß ich nicht. Aber das, was er tut, reicht mir ehrlich gesagt schon. Das richtet genug Schaden an. Ob er dann noch politisch sich irgendwie engagieren will in Italien künftig, sagen wir es mal so, Italien ist ja nicht als Hort der politischen Stabilität bislang bekannt. Und ob Meloni morgen noch Ministerpräsidentin ist oder übermorgen, darauf möchte, glaube ich, niemand eine Wette eingehen. Und ob dann vielleicht so ein Berlusconi sich genötigt fühlen könnte, das zu tun. Ja, ich finde, wir sollten uns erstmal mit dem beschäftigen, was MFE gerade tut. Und das gibt ausreichend Anlass, sich damit zu beschäftigen.
Sehen Sie denn jetzt in Deutschland, konkret in Deutschland nach der Übernahme schon besorgniserregende Faktoren, zum Beispiel bestimmte politische Einflussnahmen auf Nachrichten? Das wäre ja dann zum Beispiel der Faktor, wenn man dann zum Beispiel sagt, es gibt diese Marke Newstime bei ProSiebenSat.1, da zum Beispiel redaktionell praktisch Einfluss zu nehmen, indem es zum Beispiel Neubesetzungen gibt, indem Posten neu besetzt werden, die inhaltlich eine andere Linie vorgeben. Sehen Sie Tendenzen da?
Ja, die sehen wir inhaltlich noch nicht direkt, weil man kann eine Sendung auch nicht von heute auf morgen ändern, es sei denn, man setzt sie ab. Aber wir sehen, dass der unternehmenspolitische Einfluss sich ändert. Und die Hauptsorge der Beschäftigten ist im Augenblick, sind die Arbeitsplätze. Es gab ja, also das ist erstmal der erste Druck, der wahrgenommen wird, ist ein ökonomischer, bleiben die Arbeitsplätze. Und auch wenn die Standortzusicherung erstmal zugesagt wurde, merkt man, dass durch die Neubesetzung an der Unternehmensspitze ein klares Signal gesendet wurde, wir erwarten Einsparungen. Das war vorher auch schon klar. Woher die kommen sollen, ist vollkommen offen gelassen worden. Also, dass diese Gruppe Bedarf hat, Sanierungsbedarf wäre jetzt zu viel, aber dass aufgrund der Renditeerwartung natürlich ein Einsparpotenzial gehoben werden muss, ist klar. Bislang hat niemand benannt, wo das sein soll. Also wo wollen sie denn die 100 Millionen Euro hernehmen? Da bräuchte man ja einen Plan für, den gibt es nicht. Und jetzt muss man kein Experte sein, um sich das Unternehmen anzuschauen und dass das Personal und die Personalkosten einen großen Batzen davon ausmachen, weil es ja kein produzierender Betrieb im klassischen Sinne ist, wo es große Kapitalgüter gäbe, die sie abschreiben könnten oder verkaufen könnten, ist also die naheliegende Erwartung, dass man sich von Personal trennt.
Ja.
Und das ist die einzige Möglichkeit, nennenswert Geld einzusparen im laufenden Betrieb. Und das vor dem Hintergrund, dass in der Belegschaft eine enorme Angst jetzt herrscht, wie sicher ist mein Arbeitsplatz, sich ganz oder viel einfacher natürlich auch inhaltliche Änderungen durchsetzen lassen, nach dem Motto, du tust das, was ich dir sage, oder
Friss oder stirb.
Einen neuen Arbeitgeber finden. Und das ist sozusagen erstmal die Angst. Konkrete inhaltliche Auswirkungen, von denen haben wir noch nicht in gravierendem Maße erfahren, aber Angst um Arbeitsplatz und mittlerweile auch Angst um den Standort, trotz Zusicherung, das erleben wir schon.
Und glauben Sie denn, dass, wenn jetzt mal für den Fall Berlusconi das machen würde, dass man den Sender auch vom politischen Inhalt und vom politischen Content ein bisschen auf eine andere Linie bringt, glauben Sie denn, dass das überhaupt umsetzbar wäre? Weil man braucht ja schon eine gewisse Akzeptanz dafür. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist ja die Öffentlichkeit schon auch sensibilisiert, darauf zu blicken. Und da könnte es auch großen Widerstand in der öffentlichen Wahrnehmung, auch bei Medienbeobachtern geben. Glauben Sie denn, dass das überhaupt dann möglich wäre von seiner Seite aus dann, theoretisch?
Ja, also man muss mal sehen, bislang ist das Angebot dieser Senderkette, die übernommen wurde, ja nicht sehr politisch. Also es gibt, man profiliert sich ja nicht in dem Dokumentarbereich, man profiliert sich nicht in dem Bereich politische Beobachtung und Berichterstattung, sondern eher im Unterhaltungsbereich.
Ja, es gibt Linda Zervakis zum Beispiel oder Thilo Mischke, teilweise Jenke von Wilmsdorf, da versucht man so ein bisschen am Montagabend ein bisschen was, aber es ist natürlich kein Vergleich in Relation zu ZDF oder ARD, ja.
Ja, und das sind ja auch durchaus Qualitätsangebote, die da gemacht werden, die auf dem privaten Markt durchaus, wo man sagen kann, das sind Angebote, die haben einen Qualitätsanspruch.
Ja.
Und den erfüllen sie auch. Haben die eine Zukunft in diesem System, wäre eher die Frage. Oder setzt man komplett dann auf seichte, sich gut verkaufende Unterhaltung und sagt, das politische Geschäft, zumal vielleicht es nicht ganz der Firmenphilosophie entspricht an der einen oder anderen Stelle, das lassen wir einfach weg. Das wäre eher so meine Befürchtung.
Okay.
Ob es einen Markt in Deutschland gibt für große polarisierende Meinungsformate, das wage ich wiederum zu bezweifeln, weil der ist schon eigentlich gut gesättigt von sogenannten alternativen Medien. Ich sag mal so, wer einen Aluhut trägt, bei Querdenker-Demos war oder im Hardcore-rechten Rand der AfD ist, den werden sie nicht mehr auf ProSieben locken können, sondern die haben ihre medialen Angebote in den sozialen Netzwerken und in alternativen Angeboten schon längst gefunden. Da können sie nicht mehr große Gewinne machen.
Okay.
Aber bei Unterhaltungsformaten können sie durchaus noch Marktanteile sichern. Das stört Qualitätsanspruch bisweilen, so blöd das klingt, enorm. Und meine Befürchtung wäre dann eher, dass anders als in Italien hier, oder in Italien haben wir eine Verseichung des Programms ja auch erlebt, dass eher die Befürchtung ist, dass der Anspruch rausgenommen wird, dass die politische Debatte künftig weniger eine Rolle spielt. Und wenn sie mal eine Rolle spielt, dann sicherlich nicht den Qualitätsanspruch hat wie heute, sondern dann natürlich in die Polarisierung, Emotionalisierung geht. Ja, die Befürchtung ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie wäre das, was in anderen europäischen Ländern schon längst passiert
ist. Letzte Frage. Wenn Sie sagen, Sie halten es vielleicht auch nicht ganz für ausgeschlossen, dass es noch praktisch rapide Einstreichungen gibt an Standort München, Unterföhring und vielleicht auch dieses Standortversprechen, was generell gegeben wurde, vielleicht auch, was weiß ich, in wie vielen Jahren, in wie weiter ferner Zukunft vielleicht auch gar nicht eingehalten wird. Glauben Sie denn dann überhaupt aber, dass sich dann dieses Versprechen noch mehr in praktisch Entertainment-Content zu investieren, um gegen die Streamer zu bestehen, um praktisch wieder eine größere Entertainment-Macht zu werden, sich das überhaupt einlösen lässt damit? Oder ist das da nicht eigentlich ein Widerspruch? Müsste man denn nicht eigentlich mehr investieren?
Ganz genau. Wir müssten insgesamt überhaupt in unser Mediensystem mehr investieren. Und das, das Hauptproblem ist ja, dass wir hier ein Marktversagen haben. Die Plattformkonzerne aus den USA und die Plattformanbieter, die Streaming-Dienste leisten, haben eine enorme Übermacht und man muss auch schon fast sagen, fast ein Monopol auf den Zugang zum Markt. Nämlich uns Verbraucherinnen und Verbraucher, die Content, wie man heute sagt, also die Sendungen auf analog technisch gesagt schauen können wollen, weil immer weniger Fernsehen sehen auf dem Fernseher, sondern immer mehr mobile Geräte nutzen. Der Zugang zum Publikum hat sich geändert. Mhm. Aber die Medienhäuser haben diesen digitalen Sprung, ja, verschlafen wir jetzt böswillig. Wir haben als Europa es versäumt, digitale Souveränität beim Zugang zum Publikum uns zu erkämpfen. Das ist ein Verlust, den müssen wir jetzt erstmal hinnehmen. Die Frage ist, wie gelingt es uns, diesen Zugang zum Publikum wiederherzustellen? Ja. MFE hat da eine Antwort drauf. Die wollen in diesen Markt genau rein. Mhm. Und das ist erstmal eine gute Sache an sich neutral betrachtet, dass wir ein Angebot haben, was getrennt ist von amerikanischen Plattformkonzernen und anderen. Mir wäre es lieber, wir hätten eine europäische Lösung. Wir hätten eine Lösung, die am Gemeinwohl orientiert ist. Wir hätten eine Lösung, die den Zugang zum Publikum neutral und offen gestaltet. Der Zug ist übrigens noch nicht abgefahren. Digitale Souveränität ist mittlerweile auf der Tagesordnung der deutschen und der europäischen Politik. Mhm. Und ich hoffe, dass wir da auch Lösungen bekommen und dass wir dann dafür sorgen, dass der Markt wirklich ein fairer ist und neben MFI auch andere Marktteilnehmer treten können, die ebenfalls ein Angebot haben, ebenfalls einen Zugang zum Publikum haben.
Ja.
Und wir müssen dafür schaffen, dass es ein Level Playing Field, wie man so schön sagt, gibt. Also faire Grundlagen im Wettbewerb.
Ja.
Und dann können da alle auch zeigen, was sie können.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Wort, das Sie da sagen. Es ist natürlich jetzt, wenn ich das von abschließend von meiner Seite nochmal sagen kann, dass es natürlich so ist, dass wenn man jetzt wirklich diese seichte Fernsehkultur irgendwie versuchen würde, auf Deutschland zu transferieren, ist es natürlich auch wieder diese Qualitätsfrage und ob man sich, ob das Publikum sich da überhaupt von ansprechen lässt, weil High-End-Serien, das Publikum ist auch teilweise High-End-Serien gewohnt. Natürlich, es gibt Trash-TV, aber das ist natürlich teilweise auch vom produktionstechnischen Aufwand durchaus auch hochwertig produziert ist. Und das ist natürlich die Frage dann, ob das dann überhaupt geht. Auch rein kulturell stellt sich dann natürlich auch nochmal die Frage, ob die Sat.1-Geschäftsführer, ProSieben-Geschäftsführer im Amt bleiben oder ob die auch von Italiener, Italienerinnen besetzt werden, wird auch eine interessantere Frage. Aber wir behalten das im Auge und Sie sicherlich ja auch dann.
Ganz genau.
Genau. Ja, vielleicht sprechen wir ja in 2-3 Jahren nochmal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann können wir vielleicht nochmal ein Fazit ziehen, wie so die Entwicklungen bei ProSieben Sat.1 dann im Nachhinein waren. Bis hierhin auf jeden Fall erstmal vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für Ihren Input. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Beuster.
Ja, sehr gerne. Hat mir Freude gemacht.